Vielen Dank für das Privileg, hier heute Morgen bei euch sein zu dürfen. Ich genieße das sehr, ja, ganz viele Gemeinden besuchen zu dürfen, mit Geschwistern zusammen zu beten, in dem Bewusstsein, hey, jedes Mal, wenn wir beten, dann geschieht etwas. Dann hört uns unser Vater im Himmel. Dann tritt Jesus Christus für uns ein. Und dann bewirkt etwas der Heilige Geist. Mein Name ist Markus Quick, ihr dürft mich gerne Markus nennen. Wir sind ja alle eine große Familie und freuen uns schon darauf, das Fest der Feste später in der Ewigkeit feiern zu dürfen. Und ich bin 40 Jahre alt dieses Jahr geworden, bin verheiratet, habe drei Kinder im Alter von knapp 2 Jahre, 6 Jahre und 8 Jahre. Also eine bunte junge Familie mit ganz viel Leben und Energie zu Hause, wie ihr euch vorstellen könnt. Genau, das ist nicht immer einfach, aber es macht insgesamt total viel Spaß und mein Herz froh. Ich habe euch heute zwei Sachen mitgebracht. Einmal ein Wort, um euch zu ermutigen, um euch zu stärken, aber auch um euch herauszufordern. Wir haben gesungen von Jesus Christus, der unser Retter ist, der uns mit Liebe beschenkt, dem wir in die Arme fallen dürfen und der uns tröstet, der uns ermutigt, der uns zuspricht, hey, du bist mein geliebtes Kind. Und gleichzeitig haben wir auch schon gebetet, er ist der König der Könige. Und wir beugen unsere Knie, wir sind seine Knechte, sagt die Luther-Übersetzung. Und das heißt, als Knechte müssen wir auch gehorsam sein. Haben wir ihm unser Leben gegeben und sollten die Dinge tun, die er auch sich von uns wünscht, auf liebevolle Art. Lasst uns schauen, was Gott, unser liebender Retter und unser König der Könige, heute Morgen zu uns, zu dir ganz persönlich sagen möchte, um dein Leben auf positive Art und Weise zu verändern. Amen. Amen. Ich habe ein Wort aus dem Alten Testament mitgebracht, und zwar aus dem 4. Buch Mose. Ich werde das gleich vorlesen, aber falls jemand von euch eine Bibel dabei hat, holt die gerne schon mal raus. Ich werde noch vorher etwas zum Kontext sagen. Ich glaube, viele, wenn nicht alle von euch, kennen die Situation von Israel in Ägypten, wo sie versklavt wurden und wo Gott Mose beruft, um sie aus dieser Sklaverei rauszuholen. Und viele, wenn nicht alle von euch, kennen die Situation, wo das Volk durch die Wüste hindurch wandert, 40 Jahre dort bleiben muss, mit dem Fokus, mit dem Ziel, das verheißene Land zu erreichen, ein Land, wo Gott sie beschenken möchte und wo er sein Volk aufbauen möchte. Und dann kommen sie zu der Situation, wo sie vor der Pforte, vor der Tür zu diesem verheißenen Land stehen, und das Volk sendet 12 Kundschafter aus, um dieses Land erstmal zu erkunden. Ist auch sehr schlau, ist schwierig mit den ganzen Kindern und den ganzen Anhängseln, sag ich mal, durch dieses ganze Land durchzugehen. Erstmal werden 12 Kundschafter ausgesendet. Und von diesen 12 Kundschaftern kommen 2 zurück und sagen, wow, dieses Land ist so unglaublich, so wunderschön, so fruchtbar. Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Und zeigen die riesigen Früchte, die sie mitgebracht haben. Ein Land, in dem Milch und Honig fließen. Und 10 der Kundschafter kommen wieder und sagen, ja, dieses Land ist fruchtbar. Aber, und Sätze mit einem Aber, fangen eigentlich erst mit dem Aber an, wie viele von euch wissen, dort leben Riesen und die haben Dörfer, die sind wie Festungen, die werden wir niemals einnehmen. Und es bleibt so hängen, dieses Bild von, sie waren wie Riesen und wir haben uns gefühlt wie Heuschrecken, die einfach zertreten werden können. Und die Frage, die sich jetzt stellt, ist natürlich, wie reagiert man auf solche Berichte? Wie reagiert das Volk Gottes? Wie würdest du reagieren? Und was würdest du für Entscheidungen treffen, wenn jemand auf dich zukommt, 12 Personen kommen auf dich zu und sagen, hey, die Situation hier in der Arche in Lübeck oder in deinem Leben, ist so und so. Lasst uns nicht die Augen davor verschließen, dass jeder von uns Herausforderungen in seinem Leben hat. Und zwei von ihnen sagen, hey, Gott hat doch verheißen, er wird das und das tun in deinem Leben. Er hat doch prophetische Worte dir zukommen lassen, die Gutes in deinem Leben hervorbringen, wo du hingehen sollst, wo du diese Milch und diesen Honig erleben darfst, diese Frucht erleben darfst. Und 10 von ihnen sagen, ey, wie soll das denn gehen? Das ist doch unmöglich. Guckt euch doch mal an. Wie soll das denn funktionieren? Ihr seid doch viel zu schwach. Ihr seid doch viel zu wenige. Der Feind ist doch viel zu stark. Auf wen, auf welche Stimme hörst du? Welcher Stimme gibst du Raum in deinem Herzen, in deinen Gedanken? Ich glaube, viel zu oft lassen wir uns von den lauten Stimmen beeinflussen. Lasst uns einmal schauen, wie das Volk Gottes, das Gott kennt, das mit Gott Zeichen und Wunder in der Wüste erlebt hat, von dem sich vielleicht der ein oder andere träumen würde, sie zu erleben. Und die jetzt diese 12 Berichte hören. Ich lese aus 4. Mose Kapitel 14. Da erhob die ganze Gemeinde ihre Stimme und schrie. Und das Volk weinte in jener Nacht. Und alle Söhne Israels murrten gegen Mose und gegen Aaron. Und die ganze Gemeinde sagte zu ihnen, wären wir doch im Land Ägypten gestorben oder wären wir doch in dieser Wüste gestorben. Wozu bringt uns der Herr in dieses Land? Damit wir durch Schwert fallen und unsere Frauen und unsere kleinen Kinder zur Beute werden? Wäre es nicht besser für uns, nach Ägypten zurückzukehren? Und sie sagten einer zum anderen, lasst uns ein Haupt über uns setzen und nach Ägypten zurückkehren. Da fielen Mose und Aaron auf ihr Angesicht vor der ganzen Versammlung der Gemeinde der Söhne Israel. Und Josua, der Sohn des Nun, und Kaleb, der Sohn des Jephunne, von denen, die das Land ausgekundschaftet hatten, zerrissen ihre Kleider und sagten zu der ganzen Gemeinde der Söhne Israel, das Land, das wir durchzogen haben, um es auszukundschaften, das Land ist sehr, sehr gut. Wenn der Herr Gefallen an uns hat, so wird er uns in dieses Land bringen und es uns geben. Ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Nur empört euch nicht gegen den Herrn und fürchtet doch nicht das Volk des Landes, denn unser Brot werden sie sein. Ihr Schutz ist von ihnen gewichen und der Herr ist mit uns. Fürchtet sie nicht. Und die ganze Gemeinde sagte, dass man sie steinigen solle. Da erschien die Herrlichkeit des Herrn an dem Zelt der Begegnung allen Söhnen Israels. Eine krasse Geschichte, wie ich finde. Also eine krasse Reaktion von einem Volk. Was macht das Volk hier? 3 Dinge möchte ich kurz mit euch beleuchten. Wir erinnern uns, das Volk ist verheißen, in das verheißene Land zu gehen, um dort mit Gott in einer engen Beziehung zu leben, von ihm versorgt zu werden, fruchtbar zu sein. Und das Erste, was das Volk macht, ist, diese Verheißung in den Wind zu werfen. Soll Gott doch gesagt haben, dass wir da hingehen sollen. Schaut euch doch den Weg an, wie steinig er ist, wie mühselig er ist. Wir werden alle umkommen dabei, diesen Weg zu gehen. Lasst uns lieber hier lang gehen. Guckt mal, wie schön das da aussieht. Auch wenn das da in Ägypten und in der Wüste anstrengend war und nicht alles schön war, erinnert euch doch, was da alles funktioniert hat. Also diese Verheißung Gottes wird in den Wind geworfen. Wo hast du vielleicht in deinem Leben Verheißungen erhalten, die noch darauf warten, erfüllt zu werden? Hey, Gott hat sie dir nicht umsonst zugesprochen. Und es gibt nie ein zu spät, sondern ich möchte dich einladen, dich zu erinnern, Wo sind Verheißungen in deinem Leben, die noch darauf warten, dass du ihnen nachgehst, dass du sie ergreifst, dass du schaust, wie ist der Weg dahin? Das Zweite, wozu das Volk bereit ist, ist etwas ganz Simples. Mein Leiter, Mose, und mein Priester Aaron sagen, wir sollen da lang gehen? Auf gar keinen Fall. Die müssen sich irren, die spinnen doch. Lasst uns lieber neue Leiter wählen, die unsere Interessen vertreten und lieber diesen Weg gehen, mit ihnen zusammen. Ist das ein göttliches Prinzip? Auf gar keinen Fall. Hey, nur weil Wege schwer erscheinen und Opfer mit sich bringen, heißt das nicht, dass wir davor zurückschrecken sollten. Denn gerade da, wo wir bereit sind, Opfer zu bringen, kommt der Segen unseres Herrn. Gerade da erleben wir, wie er, wenn es zu schwer für uns wird, uns sogar dadurch trägt, um diesen Weg zu überwinden, um an das Ziel zu kommen. Lasst uns also nicht nur aufgrund von Bequemlichkeit, aufgrund von unseren Wünschen und Bedürfnissen, vor Wegen zurückschrecken und gar falsche Leiter in unsere Ohren, in unser Leben hineinlassen. Und das Dritte und wahrscheinlich krasseste, wozu sie bereit sind. Wir erinnern uns, sie sind durch die Wüste gegangen und in der Wüste haben sie etwas erhalten von Gott. Am Berg Sinai. Die 10 Gebote. So sollt ihr von nun an leben. Eines der Gebote ist ganz klar, du sollst nicht töten. Und wenn hier steht, das Volk wollte Josua und Kaleb steinigen, bedeutet das nichts anderes, als dass sie sie umbringen wollten. Warum? Was macht das Volk so rasend, dass sie dazu bereit sind, 2 junge Männer, mit denen sie ihr gesamtes Leben verbracht haben, die sie durch und durch kennen, von denen sie wissen, die wollen mir eigentlich nichts Böses. Was bringt das Volk dazu, sie umbringen zu wollen? Und das kann ich euch verraten. Und Josua verrät es hier auch in seinem Wort. Nach der Elberfelder Übersetzung steht hier, fürchtet euch nicht. In anderen Übersetzungen steht ganz platt gesagt, habt keine Angst. Angst ist das, was das Volk Israels immer wieder antreibt. Ob das in Ägypten ist, ob das in der Wüste ist. Was sollen wir essen, was sollen wir trinken? Wir werden verdursten, wir werden verhungern, wir werden sterben. Auch hier, die sind so riesig. Wir werden sterben und sie werden unsere Frauen und Kinder zu ihren Sklaven nehmen. Angst ist das, was das Volk Israels immer wieder bewegt, was der Antrieb des Volkes ist. Und wenn Josua und Kaleb sagen, das ist der Weg, zusammen mit Aaron und mit Mose. Das Volk Israel ist schon bereit dazu, hier lang zu gehen. Und jetzt stellen sich Josua und Kaleb dem ganzen Volk im Weg. Du musst mal versuchen, dir einem ängstlichen Tier in den Weg zu stellen. Wenn das mit dem Rücken zur Wand steht, dann hat das nur noch einen Weg, in das es rennen und stürmen kann. Und zwar über dich hinüber, wenn du dich in den Weg stellst. Und so ist es bei dem Volk. Das Volk hat so große Angst, dass es so bereit ist, sie einfach aus dem Weg zu räumen. Egal, wer da ist. Das ist das, was Angst bewirkt. Und ich weiß nicht, was für Lebenssituationen du bereits mit Angst in deinem Leben hattest oder momentan in deinem Leben hast. Jeder von uns wurde schon mal mit Angst konfrontiert, auch wenn du es vielleicht nicht zugeben möchtest. Aber jeder von uns hat Angst. Und Jesus sagt, es ist ganz normal, in Johannes 16 sagt er, in dieser Welt werdet ihr Angst haben. Nur weil wir Christen sind, heißt das nicht, dass wir keine Angst mehr haben, sondern wir werden Angst haben. Jesus hatte Angst im Garten Gethsemane vor das, was auf ihn warten wird. Aber wir sind nicht dazu berufen, vor Angst wegzulaufen, so wie es das Volk Israel getan hat. Wir sind nicht dazu berufen, Angst zu ignorieren und unter den Teppich zu kehren, als wäre sie nicht da. Ich komme aus keinem christlichen Elternhaus. Ich bin aufgewachsen bei meiner Familie hier in Schleswig-Holstein und wir sind einmal im Jahr zu Weihnachten zum Gottesdienst gegangen. Danach gab es dann Essen und Bescherung. Das gehörte irgendwie traditionell zusammen. Dann bin ich irgendwann zum Konfirmandenunterricht gegangen, weil ich wusste, das gibt ordentlich Geld von Großeltern. Aber Gott, ja, wer ist das schon? Kann ich nicht sehen, kann ich nicht anfassen, brauche ich nicht. Komm doch auch so klar. Und so bin ich durch das Leben gegangen und nach der Schule wusste ich dann, okay, ich möchte nicht weiter studieren, sondern ich möchte eine Ausbildung machen, Geld verdienen und ja, frei sein. Und dann ist etwas passiert, was ich nicht so vor Augen hatte. Dann wurde ich in meiner Ausbildung, in meiner Probezeit, habe ich eine Kündigung bekommen. Und das fiel mir sehr schwer, weil es haben sich mir ganz viele Fragen gestellt. Was bedeutet das für mein Leben? Was werden meine Eltern sagen? Was werden meine Freunde sagen? Was soll ich jetzt tun? Wie geht es weiter? Stolz hat natürlich auch eine Rolle gespielt, aber auch große Angst vor diesem Fragezeichen. Was bedeutet das für dein Leben? Und was werden andere sagen? Und damals, wie gesagt, ich war in keiner Gemeinde, ich hatte keine Beziehung zu Gott. Also habe ich mich allein und hilflos diesem Problem gegenüber gefühlt. Und was ich getan habe, war ganz einfach. Ich war überfordert mit der Situation, wusste nicht, was ich tun soll. Also habe ich erstmal gar nichts getan. Habe so getan, als wäre nichts passiert. Bin morgens einfach in meinem Elternhaus aufgestanden, habe mich fertig gemacht, so getan, als würde ich zur Arbeit gehen. Und ihr wisst ja, Lügen haben kurze Beine. Ne? Natürlich fällt sowas früher oder später auf. Und es gab dann ein großes Donnerwetter zu Hause. Aber auch wenn meine Kinder jetzt keine Beziehung mit Jesus haben und diese wunderbare Liebe nicht kennen, trotzdem lieben sie mich und haben mir vergeben für das, was ich getan habe. Aber das hat mir gezeigt, was für ein schlechter Ratgeber Angst ist. Unabhängig davon, dass ich damals noch gar nicht Gott kannte. Und Angst führt immer zu Zerstörung. Ob das Zerstörung von Beziehung ist oder sogar Zerstörung von Leben ist. Zerstörung von Verheißung, von geistlicher Identität. Lasst uns nicht von Angst bestimmen, sondern lasst uns Angst überwinden. Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen, sagt uns ein bekanntes Kinderlied. Hey, lasst uns mit Gott gemeinsam unseren Ängsten begegnen. Ob das Ängste der Versorgung sind oder auch emotionale Ängste wie Panikattacken oder auch Ängste wie die Angst davor, was wird die Zukunft bringen? Sicherheit oder der Tod? Was passiert da mit mir? Lasst uns diese Ängste auch miteinander teilen. Wisst ihr, wenn wir Dinge ins Licht bringen, dann passiert damit etwas. Als wenn ich einfach nur in meinem kleinen dunklen Kämmerlein oder in meinem Gedanken mich selber darum herumkreise. Wir haben das Glück, das Privileg, den Segen, dass wir eine Familie sind. Und meine Eltern, die Jesus nicht kannten, haben mir geholfen, haben mir vergeben, haben mich begleitet in dieser Herausforderung. Wie viel mehr wird unser Vater im Himmel tun? Wie viel mehr wird die Gemeinde, die Gottes Liebe kennt, die Vergebung kennt, die weiß, jeder von uns macht Fehler. Jeder von uns trifft mal dumme Entscheidungen. Wie viel mehr sollten wir dazu bereit sein, einander zu tragen und zu helfen, zu ermutigen, zu begleiten in den Ängsten des Einzelnen. Deshalb möchte ich euch einladen, wenn es Ängste in deinem Leben gibt, dann behalte die nicht für dich hier drinnen oder hier drin, sondern teile sie mit jemandem und betet mit Jesus in eurer Mitte, dass diese Angst überwunden werden kann. Durch Jesus und sein wunderbaren Geist ist nichts unmöglich. Und Johannes schreibt in seinem Brief in Kapitel 4, die Liebe Gottes vertreibt jede Angst. Denn die Liebe Gottes ist die stärkste, die gewaltigste Kraft in diesem Universum. Und Jesus hat den Tod besiegt. Ja, natürlich gibt es viele, die sich fragen und auch Angst haben, wie wird es sein zu sterben? Wie wird es weitergehen? Aber unsere Hoffnung darf so viel größer sein in Jesus Christus, von dem wir wissen, dass er sein Leben für uns, für dich gab, den Tod besiegt hat und wieder auferstanden ist. Und jetzt im Himmel ist, um Wohnung für uns zu bauen. Wow, was für eine Perspektive. Lasst uns diese Perspektive ergreifen und uns vor Augen führen. Amen.
Amen.
Ich möchte ja gleich in den zweiten Teil meines Vortrages reingehen, aber ich werde auch noch mal an einzelnen Stellen auf diese Gedanken in der Predigt eingehen, denn natürlich ist es ein leichtes zu sagen, wie gehst du mit deiner Angst um und teilst diese Angst. Aber noch beeindruckender finde ich, wie unsere Geschwister die Verfolgung erleiden, die ganz andere Ängste erleben als wir, mit Angst umgehen und was das mit ihnen macht. Und Benno, ich lade dich ein, die Präsentation zu starten. Und der AVC, und das seht ihr gleich auch auf der nächsten Folie, hat drei Schwerpunkte. Zum einen möchte der AVC verfolgten Christen beistehen, notleidenden Menschen helfen und Jesus Christus bekannt machen. Den AVC, den gibt es schon seit über 50 Jahren, gibt eine spannende Entstehungsgeschichte. Schaut euch das gerne mal auf unserer Internetseite an oder fragt die von euch, die Waldemar persönlich kennt, der hat es bestimmt schon sehr häufig erzählt, unser Bruder Sadatschuk. Wenn ihr auf die Internetseite geht, dann würdet ihr diese Weltkarte finden und alle rot hinterlegten Länder sind Länder, auf die ihr raufgehen könntet, wo ihr Informationen über die Länder und die Not der Länder findet und die Projekte vom AVC mit Videos oder News und Gebetsanliegen, wie ihr euch da einbringen könnt. Das größte Land, was hier rot markiert ist, und das größte Land auf der Welt, ist Russland. Und ich möchte ganz kurz euch einladen, einmal Seite 6 und 7 von diesem Infoheft, die ich auf jedem zweiten Platz ausgelegt habe, aufzumachen. Da findet ihr ein Bild von einem Schneefahrzeug, mit dem ein 24-köpfiges Team, weil wir fahren immer mit zwei Fahrzeugen, in jedes Fahrzeug passen so 10 Personen rein, unterwegs sind. Und zwar in dem hintersten Bereich von Russland, wo Temperaturen von minus 50 bis minus 60 Grad im Winter sind. Also die freuen sich jetzt schon auf die richtig knackige Zeit. Ein Vorteil hat diese kalte Jahreszeit, denn dabei entsteht die sogenannte Eisstraße, eine Straße, durch die man tatsächlich zu den Nomaden und den Menschen, die in diesem hintersten Gebiet Russlands wohnen, hinkommt. Denn ansonsten ist das eine sehr sumpfige Landschaft und du kommst da nicht durch, selbst mit diesen Temperaturen, ohne ein Krankenhaus, ohne ein Dorf alle paar hundert Meter, sondern Dörfer sind teilweise 500 Kilometer voneinander entfernt. Und 500 Kilometer bedeutet jetzt nicht Hamburg bis Frankfurt am Main auf die Autobahn und los geht's, sondern halt über diese Eisstraße durch Schneestürme hindurch, wo du wirklich nur einen Meter weit sehen kannst. Ansonsten siehst du nur weiß vor dir. Und diese 500 Kilometer, die können auch schon mal 2 Tage Reise bedeuten, von Dorf zu Dorf. Das heißt, alles, was du tust, was du machst, passiert in diesem Auto. Rausgehen und mal eben das loswerden, was in deinem Körper da aufgebaut wurde, das geht nicht draußen. Weil draußen herrschen minus 50, minus 60 Grad. Kannst dich ja mal bei den Temperaturen an einen Baum stellen, wenn du einen findest. Da bist du sehr schnell weg vom Fenster. Deswegen macht das auch hauptsächlich ein Team von Männern, weil Frauen diese Herausforderung einfach nicht zugemutet werden möchte. Ihr Geschäft, ihren Schlaf und all die Dinge in dem Fahrzeug zu verrichten. Und das Großartige aber, in Sibirien hat der AVC Ende der 80er Jahre seine Arbeit begonnen und inzwischen knapp 300 Gemeinden dort gegründet. Und diese Gemeinden, also dieses Land, was so eine Trostlosigkeit hat, wo man wenig Hoffnung hat, da sind über 90% der Bevölkerung sind dem Alkoholkonsum verfallen, müssen jeden Tag etwas trinken. Ein Großteil von ihnen nicht nur Alkoholiker, sondern auch drogenabhängig, weil sie schon abgestumpft sind. Und sie das wenigstens für einen Moment aus der Not und aus der Hoffnungslosigkeit herausreißt, in der sie sich gefangen fühlen. Und wir haben ja als Schwerpunkt Notleidenden helfen und Jesus Christus bekannt machen. Und das zeichnet sich vor allem in diesem Projekt, aber auch in vielen anderen ab, denn wir haben Entzugseinrichtungen eingerichtet, aber auch Suppenküchen, um diesen Menschen zu helfen und kommen so mit diesen Menschen sehr schnell ins Gespräch. Und viele Menschen haben noch nie von Jesus Christus gehört, leben dort als Nomaden in diesem Land. Und so werden dort Gottesdienste auch nicht nur 90 Minuten gefeiert, sondern der Gottesdienst startet, Bruder X bringt etwas ein, dann kommt der Nächste, erzählt, was er mit Gott erlebt hat, dann kommt jemand und sagt, hey, ich brauche noch Gebet, dann kommt wieder jemand anderes und liest aus dem Wort vor, dann teilt jemand einen Psalm, jemand liest, singt ein Lied vor, die Gottesdienste dauern über 6 Stunden dort, weil die Menschen begeistert sind. Weil sie mehr wollen. Sie haben eine Sehnsucht danach, Gott zu erleben. Gott tut dort Zeichen und Wunder. Menschen werden von jetzt auf gleich frei von ihrem Alkoholproblem. Von dem, was sie gefangen genommen hat. Freigesetzt, geheilt, wiederhergestellt. Von diesen 300 Gemeinden, die dort gegründet wurden. Der Großteil von diesen Gemeinden werden von ehemaligen Drogenjunkies und Alkoholikern geleitet. Weil Gott ihr Leben komplett verändert hat. Und das Gute ist, was Gott irgendwo auf der Welt tun kann, kann er auch genau hier tun. Vielleicht ist die Not hier eine andere und nicht Alkoholkonsum. Aber es gibt auch in Lübeck viele Nöte, da bin ich mir sicher. Und Gott möchte diese Not verändern. Und die Frage ist, wie er euch als Gemeinde, wie er dich persönlich dazu gebrauchen möchte, der Not zu begegnen und in diesem Einklang auch der geistlichen Not eine gute Nachricht mitzubringen und von Jesus Christus zu erzählen. Und das wünsche ich euch von ganzem Herzen, dass ihr dort Wege findet, wie wir es in Sibirien getan haben, um Menschen die gute Nachricht zu bringen und gemeinsam hier mit diesen Menschen stundenlang Jesus anbeten könnt, ihn feiern könnt für das, was er getan hat. Aber lasst uns aber weitergehen. Ich habe euch heute 4 Länder mitgebracht. Die ersten 3 sind in Ostafrika, Nigeria, Burkina Faso und Togo. Jeder, der sich mit Christenverfolgung auskennt, der weiß um die Situation in Nigeria. Eines der Länder, in dem wohl ja, eine der brutalsten Christenverfolgungen auf dem afrikanischen Kontinent stattfindet. Also Nigeria ist in 3 Bereiche, könnte man sagen, gegliedert. Im Süden Nigerias leben über 90% Christen, riesig, mit viel Wohlstand, also teilweise 1 Million Mitglieder, hat dort eine Gemeinde, die behauptet, die größte Gemeinde auf der ganzen Welt zu sein. Der Pastor hat einen Privatjet, um von A nach B zu fliegen, also irgendwie total verrückt und total gesegnet. Im Norden von Nigeria, der ist zu 100% muslimisch geprägt. Dort herrscht auch die Scharia, die immer mehr auch politisch im ganzen Land den Einfluss nimmt. Und die Mitte von Nigeria ist halt gespalten. 50% christlich, 50% muslimisch. Und es gibt Orte dort, wo Christen und Muslime in Frieden miteinander leben. Es gibt aber auch viele rein christliche Dörfer, die immer wieder von radikalen Terrororganisationen wie der Boko Haram oder anderen überfallen werden, wo Orte zerstört werden, Kirchen niedergebrannt werden und so weiter. Und das Verrückte ist, was in Nigeria schon begonnen hat und was jetzt auch in Togo zum Beispiel beginnt, kannst gerne die nächste Folie machen, in jedem noch so kleinen Ort wird eine Moschee gebaut. Finanziert von den reichen Ländern aus Saudi-Arabien, die nicht nur versuchen, Fußball und andere Sportevents zu sich zu holen, sondern die auch ganz klar überall auf der Welt demonstrieren wollen, hey, der Islam ist die Weltreligion Nummer eins und nicht das Christentum. Und ihr seid hier nicht erwünscht, wenn ihr an Christus festhalten wollt. Und das muss krass sein, nicht nur, dass du Angst davor hast, wenn du im Gottesdienst bist, dass jeden Moment hier ein Angriff stattfinden kann und alle umgebracht werden und das ganze Gebäude zerstört wird. Nicht nur, dass du Angst haben musst, wenn du nachts schlafen gehst, weil gerne werden christliche Dörfer in der Nacht überfallen und dann heißt es, wenn du Gewehrschüsse hörst, nur aufspringen, diejenigen zu greifen, die du liebst und so schnell wie möglich in den Dschungel zu rennen und dort ein, zwei Tage auszuharren, ohne irgendwas dabei, bis du dann zurückgehst und feststellst, was für Brutalität und Terror in deinem Ort angerichtet hat. Sondern jetzt ist es auch noch so, dass du jeden Tag, wenn du durch deinen Ort läufst, diese Moschee siehst, die dich genau an diese Angst erinnert und daran, dass du hier nicht erwünscht bist. Das müssen wir uns mal vorstellen, was das mit einem Menschen macht. Auf den nächsten Bildern, lass uns die mal gerne hintereinander durchgehen, habe ich Bilder von einer verbrannten Kirche aus Nigeria mitgebracht, die einem Überfall einer Terrororganisation zum Opfer gefallen ist. Ja, gerne, Ziele sind natürlich auch Veranstaltungen wie Ostern, Pfingsten und Weihnachten, weil da besonders viele Christen zusammenkommen und man dann besonders effektiv einen Einsatz planen kann aus muslimischer Sicht. Und dieser Mann hier mit der Maschinenpistole, ich würde gerne noch eine Seite weitermachen, das ist natürlich Sicherheitspersonal, Schutzpersonal, mit denen laufen wir als Mitarbeiter von AVC oder auch andere Werke, wenn sie unsere Geschwister in Nigeria oder in anderen Ländern besuchen, wo Christenverfolgung extrem stark ist, rum, weil die Polizei oder auch die Armee, die kommt entweder zu spät oder sie kommt gar nicht, weil Großteile des politischen Einflusses halt sehr muslimisch geprägt sind und die Muslime auch sehr darauf bedacht sind, dass keine christlichen Werte oder Gedanken in diesen Kreis hineinkommt, sodass tatsächlich auch immer mehr in der Mitte Nigerias Scharia gut enthalten und ausgelebt wird. Das heißt, wenn du ein Kreuz trägst, mit einer Bibel rumläufst, Jesus Christus als den Sohn Gottes verkündest oder schlecht über den Koran oder schlecht über Mohammed redest, dann bist du freiwillig. Egal, was Leute dir antun, sie werden dann eher dafür gefeiert, als dass sie bestraft werden. Und das hat natürlich einen großen Einfluss auf Menschen. Und ich habe euch auch ein Video mitgebracht von einer Frau, die es erlebt hat, dass ihr Dorf überfallen wurde, dass sie entführt wurde. Denn Männer und Jungs, die werden umgebracht und Frauen und Mädchen werden entführt und verschleppt in den Norden, um sie zu versuchen, sie zwangs zu konvertieren, um sie zwangs zu verheiraten oder, wenn beides nicht möglich ist, sie ein Leben lang als Sklavin zu halten. Lasst uns einmal ein Zeugnis von Moanred anschauen, die ja, das erlebt hat, aber zum Glück sich befreien konnte aus dieser Gefangenschaft. Nämlich diese Aussage von Moanred, dass sie gesagt hat, sie hat Albträume und sie lebt in Angst. Aber was liegt ihr auf dem Herzen, dass sie anderen Muslimen von Jesus Christus erzählt. Also sich entgegen der Angst, die in ihr ist, das tut, wozu sie berufen ist. Und lasst uns sie und auch andere Geschwister, die Verfolgung erleben, lasst uns sie als Vorbild, als Beispiel nehmen für das, was wir noch viel mehr in unserem Leben brauchen. Überwindung dafür, das zu tun, wozu Gott uns berufen hat. Amen.
Amen.
Lasst uns einmal zurück in die PowerPoint gehen. Und in diesen Ländern, Nigeria, Togo und vor allem Burkina Faso, da gibt es auch viele Menschen, die noch nie von Jesus Christus gehört haben. Zum einen, weil es dort keine Bibel gibt, die in der Sprache der Menschen, die dort leben, übersetzt wurde. Und da arbeiten wir mit Werken wie Wycliffe zusammen, die es ja auf dem Herzen haben, die Bibel in jede Sprache auf der Welt zu übersetzen. Und zum anderen, weil noch nie jemand dorthin gegangen ist. Ganz praktisch ausgedrückt. Wenn niemand hingeht, können die Menschen auch nicht von Jesus hören. Und so bilden wir dort auch Evangelisten und Missionare aus, um die gute Nachricht zu den Menschen zu bringen. Und eine Sache, die wir in afrikanischen Ländern, aber auch in anderen Ländern immer wieder erleben, ist, hey, die Leute leben nicht in Europa, wo man sagt, alles, was ich nicht sehen kann, das gibt es nicht, sondern überall sonst, außer in der westlichen Welt, weiß man, es gibt eine unsichtbare Welt. Es gibt etwas Spirituelles, was man nicht erklären kann. Und so ist zum Beispiel auf dem afrikanischen Kontinent sehr stark der Glaube an Natur, aber auch Voodooismus zum Beispiel geprägt. Gerne mal auf die nächste Folie. Und das heißt, auf die nächste, wenn unsere Evangelisten dort eine Veranstaltung abhalten und der Dorfschamane oder wie man ihn auch nennt, bekommt das mit und er sagt, jeden, der da hingeht, den werde ich verfluchen, dann macht das den Menschen Angst. Weil die Menschen wissen, wenn der das macht, dann passiert das auch. Weil wir dürfen uns nicht nur auf die Seite des Lichts fokussieren. Ja, es gibt Gott und Jesus und den Heiligen Geist, aber genauso gibt es auch den Widersacher. Und der Teufel hat nichts anderes im Sinn, als zu zerstören und zu vernichten. Und das gelingt ihm leider viel zu gut. Aber die gute Nachricht, auch wenn der Teufel eine gewisse Macht hat, die er an diesen Medizinmann oder an andere Menschen, die diese Macht auf negative Weise einsetzen, missbrauchen, zur Verfügung stellt, so gibt es den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist ist so viel stärker, so viel größer, hat so viel mehr Macht als der Feind. Und das machen wir unseren Evangelisten, unseren Missionaren, uns selber, aber natürlich auch den Besuchern von diesen Veranstaltungen immer wieder bewusst, dass Gott größer ist. Wenn wir das Buch der Offenbarung lesen, dann sind da viele Sachen, die ich nicht verstehe. Und die ich auch nicht wissen muss, wie ich finde, für mich zählt, Jesus kommt irgendwann wieder. Aber eine Sache passiert in der Offenbarung, die mir ganz wichtig ist. Jesus sitzt auf dem Thron und nichts, nichts bringt ihn davon weg. Niemand vertreibt ihn von diesem Thron, weil er ist der König. Er hat die Kraft und niemand hat genügend Kraft, ihn davon wegzubringen. Und das dürfen wir uns wieder bewusst machen, dass wenn wir auch mal Leid erfahren oder Herausforderungen, dass Gott größer ist und dass wir Autorität haben, als seine Kinder freizusetzen, zu heilen und Zeichen und Wunder zu erleben. Aber die Menschen, die natürlich Verfolgung erleben, die brauchen erstmal eines, kannst gerne die nächsten Folien anmachen, nämlich Soforthilfe, ob das Seelsorge ist oder einfach Essen und Trinken, Dach über Kopf, aber natürlich auch eine Perspektive, geh gerne durch die nächsten Bilder ein bisschen nacheinander durch, Wir hatten auch mal Patenschaften für Ziegen als AVC angeboten, weil die Ziege ein Haustier ist, das sich schnell vermehrt und so ja, eine neue Existenz mit aufbauen kann. Aber wir bilden auch Menschen aus, sodass sie wieder ein Auskommen haben können. Wir stellen Maschinen zur Verfügung, ob das wie in dem nächsten Bild für Erdnüsse ist oder in anderer Situation, sodass Menschen Geld verdienen können. Oder wir stellen auch Saatgut zur Verfügung, damit Menschen Felder bewirtschaften können. Am meisten ja, Schaden nehmen natürlich die Kinder. Und so haben wir auch in vielen Ländern Kindereinrichtungen von Waisenheim über Kindergarten, Schule oder auch Ausbildungsplätze, damit Kinder eine Hoffnung in ihrem Leben wieder haben können und eine Perspektive bekommen. Denn das, was sie an Trauma erlebt haben, das ist so krass. Aber Gott ist nichts unmöglich. Er kann Kindern, die nicht mehr lachen können, die kann er heilen. Und die können durch Gottes Hilfe wieder glücklich sein, wieder Glück empfinden und wieder hoffen können. In Togo, da haben wir im letzten Jahr, auf der nächsten Slide seht ihr ein Bild von unserem Bruder Abel. Wir haben hier 2024 nach Togo gesendet, um dort in seinem Ort ja, den Menschen von Jesus zu erzählen. Und auch im letzten Jahr, als auch in diesem Jahr, sind weitere Menschen ausgesendet worden, um in die Dörfer hinzugehen und Menschen von Jesus Christus zu erzählen. Auf dem nächsten Bild seht ihr auch ein Bild von, nächstes Bild, von jungen Leuten, die in Burkina Faso ausgesendet werden, um Gemeinde zu gründen, um das Evangelium zu verbreiten. Und wir werden gleich noch in ein anderes Land hineinschauen. Gerne nochmal die nächste Slide, nämlich Äthiopien. Und bevor ich dort auf ein anderes Thema noch zu sprechen komme, fand ich das sehr krass. Wir hatten bei der Jahreskonferenz vom AVC dieses Jahr auch Besuch aus Äthiopien. Und der Pastor, der aus dem Land berichtet hat, der hat uns auch Bilder gezeigt von Männern, von Pastoren, die in muslimische Dörfer gegangen sind und alle umgebracht worden sind. Also es ist nicht so, dass das ein einfacher Dienst ist, wo wir einmal durch ein paar Bilder durchgehen und sagen, hey, toll, dass sie das machen, sondern die machen das wirklich unter Einsatz ihres Lebens, dass sie in muslimische Dörfer gehen und dort von Jesus Christus erzählen. Und ja, diese Pastoren, diese Evangelisten, die haben Angst. Aber wisst ihr, der große Unterschied ist, weshalb sie auch einen so großen Glauben haben. Sie leben nicht für dieses Leben, sondern sie leben für das nächste. Sie wissen, das letzte Hemd hat keine Taschen. Und ich lebe nicht den deutschen Traum, ich habe ein Haus, ich habe ein Auto und ich fahre ein- bis zweimal im Jahr in Urlaub, sondern wir sind Kinder Gottes. Wir sind Himmelsbewohner, Himmelsbürger. Das ist unsere Identität. Und auch das dürfen wir uns neu bewusst machen. Ja, Jesus gönnt uns unseren Wohlstand. Er will aber auch, dass wir ihn gut verwalten. Wie viele Beispiele zeigt uns die Bibel davon, was ein guter Verwalter ist? Und lasst uns da an unsere eigene Nase fassen und uns fragen, hey Jesus, du bist mein König und ich habe dir mein Leben gegeben. Was möchtest du, dass ich tue? Auch wenn das Opfer groß zu sein scheint, lasst uns versuchen, gehorsam zu sein zu dem, was der Geist Gottes uns mitteilt. Und wenn du es auf dem Herzen hast, für diese Evangelisten zu beten, dann bete. Die brauchen Gebet, damit sie nicht umgebracht werden, damit Gott ihre Wege führt. Ich habe einen Pastor gefragt, wie soll ich mir das vorstellen, dass du auf einer Insel lebst, wo 98% Muslime sind, die dich umbringen wollen. 100 Leute leben da, 98 wollen dich umbringen. Wie soll das gehen? Wie kannst du dort eine Gemeinde bauen? Er hat gesagt, das geht nur, indem ich meinen ganzen Tag, mein Denken und mein Handeln mit dem Heiligen Geist zusammen durchlaufe. Also der steht morgens auf, betet und fragt Gott, was er tun soll, wie er das tun soll, wann er das tun soll. Die Einzelheiten darum. Wir stehen einfach auf und gehen in unseren Tag hinein. Wie sehr verbringst du deinen Tag mit dem Heiligen Geist? Ich glaube, es hat noch Potenzial nach oben für uns. Lasst uns das in Angriff nehmen, aber nicht aus unserer Kraft heraus. Ja, wir können uns eine Woche dazu disziplinieren, so etwas zu tun, aber dann wird es doch wieder im Sand verlaufen. Aber Paulus sagt in seinem Wort, dass der Heilige Geist uns Kraft gibt, selbst Unmögliches zu tun. Und wenn du das auf dem Herzen hast, dann musst du das nicht aus dir heraus schaffen, sondern du kannst sagen, Jesus, ich bin zu schwach, ich kann das nicht. Ich muss mir das eingestehen. Aber du bist in den Schwachen mächtig. Und durch dich kann ich jeden Tag Zeit mit meinem Geist, mit deinem Geist, mit meinem Vater im Himmel verbringen und mich verändern lassen. Wenn du das auf dem Herzen hast, dann bete dieses Gebet. Mach dich klein, damit Jesus größer werden kann in dir. Wenn du Evangelisten segnen möchtest oder auch eine Patenschaft übernehmen möchtest, komm gerne nach dem Gottesdienst nochmal auf mich zu. Dann kann ich dir sagen, wie das noch möglich ist. Aber ich wollte nochmal nach Äthiopien mit euch hineingehen. Und das hatte ich auch beim letzten Mal, als ich hier war, mit euch geteilt unter anderem. Und das ist etwas, was mich nach wie vor total bewegt und auffühlt. Und es ist auch nur ein Beispiel dafür, wie der Feind in dieser Welt Menschen manipuliert. In Äthiopien gibt es nach wie vor Stämme, die so leben wollen wie ihre Vorfahren und deren Vorfahren und deren Vorfahren und wie sie schon immer gelebt haben. Mit all den Kulturen und Ritualen und Gedankengut, was damit einhergeht. Und da, wo keine Christen sind, da ist auch kein Heiliger Geist. Und da, wo kein Heiliger Geist ist, ist aber trotzdem ein Geist, ein böser Geist. Ein Geist, der manipuliert und ein Geist, der Menschen dazu bringt, Dinge zu tun, die unvorstellbar sind. Und so gibt es in Äthiopien Stämme, die Kinder verfluchen, wenn sie bestimmte Merkmale aufweisen. Zum Beispiel, das Erstgeborene einer Familie ist ein Junge. Dann hätte man hier vor 100 Jahren geschrien, ja, ein Thronfolger. Dort sagt man, das Kind ist verflucht. Und verfluchte Kinder dürfen nicht am Leben bleiben. Weil wenn diese Kinder am Leben bleiben, so denken diese indigenen Völker, dann wird eine große Katastrophe passieren, die den ganzen Stamm, das ganze Volk vernichten wird. Also was sehen wir? Angst ist der Ratgeber dieser Menschen. Und Angst führt zu Zerstörung und zu Tod. Und wir brauchen den Heiligen Geist, damit Angst überwunden wird und offenbart wird. Spiel bitte noch einmal das zweite Video ab, das uns noch ein bisschen mehr dazu mitnimmt. Das Video ist aus dem Jahr 2023. Inzwischen haben wir fast doppelt so viele Kinder in Kiafa, die dort ja ein neues Leben beginnen können und nicht sterben mussten oder müssen. Wenn du so ein Kind segnen möchtest, eine Patenschaft übernehmen möchtest für so ein Kind, dann komm gerne nach dem Gottesdienst auf mich zu. Kostet 30 Euro im Monat. Und jetzt möchte ich noch etwas tun. Ich weiß, die Zeit ist etwas vorangeschritten. Der ein oder andere hat vielleicht schon ein Hungergefühl. Aber ich glaube, wir alle können jetzt ein kleines Opfer bringen und noch ein paar Minuten aushalten und wirklich in eine Gebetszeit gehen, wo wir das Leben von Menschen beeinflussen können, die entweder Not leiden, aufgrund von Katastrophen, Kriegen, einfach aufgrund dessen, weil sie dort zum Leben gekommen sind und diesen Umständen ausgesetzt sind. Menschen, die verloren sind, weil sie noch nie von Jesus Christus gehört haben. Und auch Menschen, die Verfolgung erleiden. Auf extreme und radikale Weise. Ich habe hier ein paar Gedanken für Gebetsanliegen aufgeschrieben. Ihr könnt aber auch gerne, wenn euch etwas speziell bewegt hat oder wenn es auch andere Länder gibt, wo Christenverfolgung stattfindet oder notleidende Menschen sind und ihr das auf dem Herzen habt, dann könnt ihr auch total gerne dafür beten. Lasst uns, wenn wir können, einmal aufstehen und Gott die Ehre geben und unser Gebet Ausdruck verleihen und ja, jetzt eine Zeit des gemeinsamen Gebets nehmen. Ich werde das Ganze dann mit einem Gebet abschließen. Du wiederkommen wirst und dass jedes Knie sich beugen wird. Danke dafür, dass du in deinem Wort sagst, ich werde alles neu machen. Und dass es eine Zeit gibt, in der es kein Leid, keine Krankheit mehr gibt, sondern dass du jede Träne abwischen wirst. Und wir schauen voller Vorfreude auf diese Zeit hinein, in der wir die Ewigkeit mit dir verbringen werden. Und bitten dich, dass du uns mit deinem Heiligen Geist füllst und uns berufst und uns aufzeigst, die Dinge zu tun, die du für uns vorhergesehen hast. Amen.
Amen.